Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Die Krise ist noch nicht vorbei, aber wir wollen heute ein bisschen darüber hinausdenken. Werden eines Tages Denkmäler an all die Menschen erinnern, die in Krankenhäusern, Altenheimen und an der Supermarktkasse Großes geleistet haben? Und wird es eines nicht allzu fernen Tages eine Zeremonie für die Corona-Toten geben? Holger Zaborowski ist Professor für Philosophie und befasst sich unter anderem mit Sinn und Sichtbarkeit des Leids. Ein ausführliches Gespräch mit ihm hören Sie gleich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vorgeschlagen, der Corona-Toten mit einer Trauerfeier zu gedenken. In Italien und Spanien gab es staatliche und kirchliche Zeremonien. Das Echo in Deutschland war eher verhalten. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass gut 9000 Tote für eine Art Volkstrauer nicht reichen. Kürzlich ist ein Buch erschienen, in dem über Corona, Leid und Tod meditiert wird. Es heißt »Auf dem Weg zum Kreuz – Meditationen in Zeiten der Corona-Pandemie«. Der Kreuzweg hat 14 Stationen, von der Geißelung Jesu bis zur Grablegung. Diesen Weg gehen Christinnen und Christen normalerweise in der Karwoche. Auch das war dieses Jahr anders, weil Gottesdienste und andere liturgische Feiern wegen des Versammlungsverbots nicht stattfinden konnten. Die Kreuzwegmeditationen wurden zunächst auf dem Online-Portal katholisch.de veröffentlicht. Sie wurden dann für das Buch ergänzt und mit aktuellen Fotos kombiniert. Einer der Herausgeber des Buches ist Holger Zaborowski, Philosophieprofessor an der Universität Erfurt. Er lehrt an der dortigen katholischen Fakultät. Mit ihm habe ich gestern gesprochen und ich wollte zunächst von ihm wissen, aus welchem Grund er die Kombination aus Kreuzweg und Corona-Krise für passend hält.
Es gibt einen erstmal unmittelbaren, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie für uns auch in der Osterzeit war, in der Karzeit. Und dass dann dieser Bezug und die Frage, was hat Ostern zu tun mit der Pandemie oder was sagt uns die Corona-Pandemie in dieser jetzigen Situation, direkt auf der Hand lag. Das war ja ein Osterfest, wie es lange keines gegeben hat. Die Bilder des Papstes auf dem leeren Petersplatz sind uns ja alle in Erinnerung. Und das ist ein erster äußerer Bezug gewesen. Aber es gibt, denke ich, auch noch einen inneren Bezug, der ja darin liegt, dass uns in der Corona-Pandemie noch mal ganz neu sich die Frage nach Leid, nach Sterben, nach auch Trauer, auch Trost im Leiden stellt. Und der Kreuzweg hat historisch in der Tradition der Frömmigkeit bis in die Gegenwart hinein immer auch diese Dimension gehabt. Also er hat uns das Leid Jesu auf dem Weg zum Kreuz gezeigt, aber dabei gleichzeitig nicht nur zu einer inneren Reflexion geführt, sondern immer auch auf die Bedeutung des Mitleidens, der Barmherzigkeit, der Hinwendung zum anderen hingewiesen und im Grunde immer auch einen Moment der Hoffnung beinhaltet, weil der Weg zum Kreuz eben auch ein Weg zur Auferstehung und zum Sieg über das Leid und zum Sieg über den Tod ist.
Corona heißt Kranz, Krone, und es bietet sich an, die Dornenkrone zu meditieren, die zweite Station des Kreuzwegs. Wie haben Sie sich davor geschützt, dass es zu platt wird?
Also wir haben die Autorinnen und Autoren natürlich sehr sorgfältig ausgewählt. Wir haben mit denen auch kommuniziert, haben auch unser Anliegen erklärt, dass es eben nicht darum geht, wirklich zu platt oder zu schnell die Parallelen zu ziehen. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut gelungen, weil die Autorinnen und Autoren schon sehr, sehr sensibel gewesen sind für die Aufgabe, die sich da gestellt hat. Und die Texte sind ja auch alle noch während dieser Zeit entstanden. Das Buch ist Ende Juli herausgekommen, aber die Texte lagen alle wenige Wochen nach Ostern vor, also als wir noch mitten in Deutschland in der Pandemie gewesen sind. Und das hat, glaube ich, schon verhindert, dass es zu platt wird. Und wir haben versucht, dann auch durch Fotos, aktuelle Fotos, nochmal Bezüge in die Gegenwart zu schaffen. Und manche dieser Fotos sind ja fast schon Ikonen geworden, also Ikonen der, auf der einen Seite der Verzweiflung, die wir sehen von Menschen, die ihr Kreuz zu tragen haben, aber eben auch Ikonen der Solidarität oder des Daseins für andere.
Sie selbst haben über die Pilatus-Szene geschrieben und vor allem über die Frage, was ist Wahrheit? Und Sie schreiben, letztlich ist die Verurteilung Jesu durch Pontius Pilatus auch dies eine Verurteilung des Pontius Pilatus durch den Wahrheitsanspruch Jesu. Zitat Ende. Und illustriert ist diese Kreuzwegstation mit einem Foto von Donald Trump. Trump als Pilatus, wenn ich das richtig sehe, ist das nicht ein bisschen viel der Ehre oder der Unehre?
Es ist vielleicht ein bisschen viel der Ehre, ihn mit dieser historischen Figur sofort also gleichzustellen. Aber es ging ja darum, auf eine gewisse Parallele aufmerksam zu machen. Nämlich auf die Frage, was ist das Verhältnis in der Politik zwischen Macht und Wahrheit? Und ich denke, dass wir da in dieser Pandemie ja gesehen haben, dass es Politikerinnen und Politiker gibt weltweit, die die Krise kleingeredet haben, die gesagt haben, hier gibt es eigentlich überhaupt kein Problem, die bis vor kurzem sich geweigert haben, gegen den Rat der Ärzte, gegen den Rat der Wissenschaft Masken zu tragen, die im Grunde die Krise auch genutzt haben, um eigene Machtpositionen auszubauen. Und ich glaube, was man hier sieht, ist etwas, was man dann schon bei der Verurteilung Jesu gesehen hat, nämlich, dass es eine im Grunde ja zynische Form der Politik gibt, die sich letztlich um Wahrheit gar nicht schert. Die sagt, was brauche ich denn die Wahrheit? Stichwort postfaktische Politik. Das heißt ja im Englischen Post-Truth, also Wahrheit, Politik nach der Wahrheit, die im Grunde sagt, die Wahrheit kann mir egal sein, solange es darum geht, dass ich meine Macht festigen kann, solange es möglich ist, dass ich wiedergewählt werde oder mich durchsetzen kann. Dann tritt der Wille zur Macht an die Stelle der Wahrheit. Und ich glaube, dass gerade diese Station, die Verurteilung Jesu, das ja zeigt, dass Jesus ja im Grunde auch Opfer dieses Machtstrebens wird.
Ja, also Jesus als Opfer einer zynischen Politik und die Corona-Toten von heute auch Opfer zynischer Politiker, die das Virus entweder leugnen oder den Vorschlag machen, Desinfektionsmittel zu spritzen, so?
Zum Beispiel, genau.
Nur ist ja die Theologie des Leidens eine Gratwanderung. Es gibt auch eine Linie in der Theologie, die Leid überhöht und die gar nicht danach fragt, wie sich Leid mindern ließe, sondern die das so etwas verherrlicht und sagt, ja, du leidest und du gehst ja damit den Weg Jesu. Wie entgehen Sie dieser Pathetisierung des Leids?
Also ich glaube, diese Formen der Pathetisierung müssen schon sehr klar kritisiert werden und benannt werden. Und da muss auch deutlich gemacht werden, dass es ja nicht darum geht, so eine Art religiösen Masochismus oder Sadismus zu prägen. Leid ist zunächst mal das, was nicht sein soll. Leid ist das, was sich dagegen richtet, wie der Mensch leben soll und wer der Mensch eigentlich sein soll. Aber zugleich gibt es immer eine andere Gefahr, die darin besteht, das Leid zu verdrängen oder das Leid zu leugnen oder auf jeden Fall das Leid zu vermeiden. Und ich denke, was der Kreuzweg zeigt, was auch die christliche Tradition, die Tradition auch vieler anderer Religionen zeigt, ist, dass Leiden und die Erfahrung des Leids, dass auch das Sterben, Krankheit zum Menschsein dazugehören. Und es darum geht, zu überlegen, wie kann man gerade auch im Leid Sinn finden. Was aber eben nicht bedeutet, dass ich, um Sinn zu finden, mich dann besonderen Formen des Leidens unterziehen muss. Das kennen wir aus der Geschichte. Bestimmte Formen der Frömmigkeit, die da sehr das Leid ja, idealisieren und verherrlichen. Ich glaube, da muss man aufpassen, dass man nicht in das eine Extrem rutscht, genauso wie man aufpassen muss, dass man nicht in das andere Extrem rutscht, das darin besteht, einfach das Leid zu leugnen oder zu verdrängen.
Was halten Sie denn von dem Vorschlag des Bundespräsidenten, der Corona-Toten öffentlich zu gedenken und damit auch dem Leiden einen Platz zu geben im politischen, im öffentlichen Raum?
Also ich halte das für sehr wichtig. Ich war überrascht, dass der Vorschlag bislang zumindest auf relativ wenig Resonanz gestoßen ist.
Warum meinen Sie, ist das so?
Es könnte sein, dass wir im Moment in einer Situation sind, in der wir auch ein wenig die Krise ja, verdrängen. In Deutschland haben wir zumindest, also wir haben eine hohe Opferzahl, aber nicht die Zahlen, die man in anderen Ländern feststellen kann. Wir sind zu einer gewissen Normalität zurückgekehrt. Das könnte ein Grund sein. Ein weiterer Grund könnte sein, dass wir natürlich jetzt noch in der Krise stecken und dass vermutlich relativ bald auch dieser Vorschlag aufgegriffen wird, weil der Vorschlag ja in eine ganz richtige Richtung zielt, nämlich die, dass wir überlegen müssen, wie wir als Gesellschaft auch mit dieser Erfahrung umgehen. Und wir wissen, dass bestimmte Entscheidungen dazu geführt haben, Entscheidungen, die politisch getroffen wurden, die auch richtig waren, dass zum Beispiel Menschen einsam gestorben sind. Und dass es da auch keine anderen Lösungen erstmal gegeben hat, dass da vielfach Dilemmasituationen gewesen sind, sodass man Entscheidungen treffen musste, die eben dazu geführt haben, dass Menschen einsam sterben oder wenn sie an die Kollateralschäden auch der Krise und der Maßnahmen, die man gegen das Coronavirus ergriffen hat, denken. Und ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, eine gesellschaftliche Form des Andenkens und der Erinnerung zu finden und damit auch den Opfern Respekt zu zollen und damit auch diese Krise und die Erinnerung daran lebendig zu halten und eben auch für die Zukunft hin daran zu erinnern, dass zum Beispiel das, was wir in der Krise erfahren haben, was immer wieder beschworen wurde, Solidarität zum Beispiel, ein auch weiterhin sehr, sehr wichtiger Wert für unsere Gesellschaft ist.
Es gab zu diesem Steinmeier-Vorschlag auch spöttische Kommentare nach dem Motto, ja, dann hätte man auch der 25.000 Grippetoten der Saison 17-18 gedenken müssen oder dann müsste man auch der Verkehrstoten öffentlich gedenken mit irgendeiner staatlichen Zeremonie. Halten Sie eine solche Argumentation für plausibel?
Also mir erscheint es schwierig, Opfer gegeneinander auszuspielen. Also man müsste ja dann eher fragen, welche Formen des öffentlichen Andenkens, auch der Erinnerung, pflegen wir? Und da wird man ja sagen müssen, dass zumindest diese weltweite globale Pandemie schon eine besondere Situation oder Herausforderung darstellt. Also es geht ja auch vielleicht in diesem Zusammenhang darum, den Blick über die nationalen Grenzen hinauszuwagen und zu sehen, die Pandemie hat für uns eine europäische, aber eben auch eine globale Dimension. Und ich glaube, dass es auch da darum geht zu fragen, wie kann man hier etwas erinnern, wie kann man, ich scheue mich ein wenig zu sagen, die Lehre aus der Krise zu ziehen, weil seine Krise ja nicht eine Art Unterrichtsstunde ist, aus der man eine Lehre ziehen kann. Aber wie kann man das, was zum Beispiel sich an Positivem in dieser Krise auch gezeigt hat, denken Sie an die vielen Formen von Solidarität, die entstanden sind. Wie kann man das bewahren? Wie kann man weiter daran erinnern? Wie kann man auch die Menschen, die Leid erfahren haben, die Menschen, die gestorben sind, die Menschen, die weiterhin zum Beispiel chronisch krank bleiben nach einer Infektion, wie kann man dieses auch erinnern? Da finde ich es etwas unfair, das eine Leid gegen das andere auszuspielen. Was mir wichtig schiene, wäre eben ein öffentlicher Diskurs darüber, welche Form der Erinnerung wir finden, welche Form des Gedenkens. Also da haben wir ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Das muss ja nicht ein ganzer Feiertag oder Gedenktag sein. Das kann ein Denkmal sein. Das kann
ein Denkmal für die Corona-Toten?
Vielleicht auch ein Denkmal für die Menschen, die sich eingesetzt haben oder ein Denkmal überhaupt an diese Krise, das eben darauf verweist, wie wir als Gesellschaft mit dieser Krise umgegangen sind. Ein bisschen scheue ich mich, da konkrete Vorschläge jetzt schon zu machen, weil wir ja mitten in dieser Krise noch uns befinden und im Grunde alles erstmal unter Vorbehalt geschehen muss.
Unter Vorbehalt ist ein gutes Stichwort. Pandemien wurden früher als göttliche Plage, als Strafe für menschliches Fehlverhalten gedeutet. Diese Interpretation ist aus den Kirchen nicht ganz verschwunden, aber doch nicht mehr mehrheitsfähig. Was tritt an die Stelle? Gibt es eine Deutung, die diesen Platz einnimmt? Oder gibt es mehrere Deutungen oder gar keine?
Ich wäre bei diesen Deutungen immer sehr vorsichtig. Ich finde es gut, es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass diese Deutung, die sagt, die Pandemie ist eine Strafe Gottes, der uns bestrafen will für die Sünden, die wir auf uns genommen haben. Also diese Deutung scheint mir theologisch hochproblematisch. Sie zeigt auch ein Gottesbild, das sehr problematisch ist. Man hört sie hin und wieder, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit oder dass irgendwo nennenswerte Zahlen von Theologinnen und Theologen oder von Kirchenleuten sie wirklich unterstützen und das auch zu Recht. Das heißt aber nicht, dass wir aus dieser Krise jetzt gar keine Deutung haben können, dass wir gar keine Zugänge finden können zu einer Deutung dieser Krise. Eine Möglichkeit wäre auch erst einmal darauf hinzuweisen oder zu schauen, wieso hat sich eine solche Krise entwickeln können? Zeigen sich hier, das ist ja auch schon oft diskutiert worden, nicht bestimmte problematische Aspekte auch der Globalisierung? Steht da nicht im Hintergrund auch zur Diskussion, wie gehen wir mit uns selbst, wie gehen wir mit anderen Menschen, wie gehen wir mit der Natur um? Das sind ja breitere Fragen, die im Moment auch diskutiert werden, die ein bisschen den Horizont erweitern und versuchen, diese Krise einzuordnen. Und ich glaube, das ist erstmal sehr ernst zu nehmen. Ich glaube, man muss, wenn man dann irgendwann ein Fazit zieht oder mit einem gewissen Abstand über die Krise spricht, auch sagen, sie erinnert uns an etwas, was allerdings auch sehr alltäglich ist. Es ist ja nicht so, dass Menschen vorher nicht gelitten hätten. Es ist nicht so, dass gerade auch in anderen Teilen der Welt Krankheiten, Seuchen, Epidemien keine Probleme mit sich gebracht hätten. Sondern wir nehmen es noch mal intensiver wahr, weil es uns näher gerückt ist, uns näher gekommen ist in einer Welt, in der es uns vorher sehr, sehr gut ging und wir sehr stark von Krankheiten oder Leid auch uns befreien konnten. Eine wirkliche Deutung würde ich hier nicht wagen, weil man da sehr vorsichtig sein muss, also über den Sinn oder die Bedeutung des Leidens. Denn das wirkliche Leid lässt uns ja oft sprachlos zurück. Das wirkliche Leid ist etwas, was nicht verstanden werden kann. Das ist ja auch der Schrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist erstmal die Erfahrung auch der Gottverlassenheit, der sich in sehr, sehr starkem, extremem, existenziellen Leid zeigen kann.
Das wäre jetzt meine nächste Frage, nämlich gewesen, der Schrei Jesu am Kreuz. Auch die Wut, die Klage, die Anklage Gottes. Gott ist ja nicht nur, den kann man ja nicht nur als Mitleidenden sehen, sondern auch als Verursacher.
Ich weiß nicht, aber
es gibt ja eine große Tradition der Gottesanklage.
Mhm.
Meditation und Wut, wie geht das zusammen?
Ich glaube, das geht zusammen. Das ist vielleicht auch das Besondere unseres Verständnisses Gottes, dass es möglich ist. Die biblischen Texte im Alten und im Neuen Testament zeigen das ja sehr deutlich, dass es eben auch möglich ist, mit Gott in einen Disput zu treten. Nicht? Gott wendet sich dem Menschen zu und wir sehen immer wieder Zeugnisse, ja, wo Gott auch befragt wird, angeklagt wird oder in Frage gestellt wird. Und das ist natürlich eine sehr interessante Sprachform, weil sie auf der einen Seite ja auch dieser Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist ja einer, der sich an Gott richtet, der also davon doch noch ausgeht, dass Gott da ist, aber dass die unmittelbare Erfahrung die der Verlassenheit ist. Und gleichzeitig ist ja die Botschaft auf der einen Seite des Kreuzweges, aber auch des christlichen Glaubens, dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Und dass Gott das Leid nicht verursacht, in dem Sinne, dass er bewusst Leid erzeugt, sondern dass er es zulässt und dass wir als Menschen aber nicht wirklich den Sinn dessen, warum dieses Leid geschehen muss, verstehen können. Und dass wir das nicht in so eine Gleichung bringen können, in der wir dann alles deuten, verstehen und wie in der Mathematik zu einer Lösung bringen können. Im Grunde zeigt sich gerade im Leiden und in der Hinfälligkeit des Menschen immer auch eine ganz große Frage. Aber diese Frage ist dann immer auch verbunden mit der Hoffnung, auf das Kreuz eben auch die Auferstehung folgt, dass also auf den Tod das Leben, auf die Erfahrung der Sinnlosigkeit letztlich das Umfangensein in einem Sinn folgt.
Der Kreuzweg hat normalerweise 14 Stationen. Er hat kein Happy End, endet mit der Kreuzigung. Kein Happy End, wie die Theologin Julia Knupp in dem Buch auch schreibt. Aber dieser Kreuzweg in dem Buch, der geht ja darüber hinaus. Auferstehung, Emmaus-Ereignis, also doch eine Art Happy End. Platt gesagt, muss es doch immer gut ausgehen, die Krise als Chance und das Christentum als Motivationstraining?
Das, also weniger als Motivationstraining, auch nicht als Chance. Ich glaube, dass man dann sehr schnell dabei ist, so eine Krise zu funktionalisieren. Man hat ja schon im März irgendwie gehört, was jetzt die Bedeutung dieser Krise sei und dass die Krise uns alle netter und freundlicher und bedächtiger und besinnlicher macht. Da würde ich ein ganz großes Fragezeichen dran setzen. Das wird dann auch sehr schnell zynisch, wenn man in der Krise noch irgendwo sagt, auch angesichts des Leidens vieler Menschen, angesichts der beruflichen Krisen, in denen viele Menschen stecken, angesichts der vielfältigen Formen von Betroffenheit in dieser Krise, wenn man dann schon eine Deutung präsentiert. Deshalb muss man da sehr verhalten oder sehr demütig sein, wenn man versucht, einen Sinn aufzuzeigen. Und man kann vielleicht eine Hoffnung ausdrücken, dass bestimmte Formen eben auch von Solidarität weiter bestehen bleiben. Ich frage mich, ob wir nach dieser Krise nicht sehr schnell letztlich wieder zu so einem ganz alltäglichen Leben zurückkehren und das, was wir jetzt kritisch diskutieren, dann ziemlich schnell vergessen werden. Die Gefahr besteht auch und ich glaube, dass wir langfristig eben überlegen müssen, was ist so das, was wir behalten, in welcher Weise ändert diese Krise uns und wie wollen wir vielleicht auch, dass sie uns ändert. Und vielleicht kann man dann am Ende sagen, nicht, dass sie eine Chance gewesen ist, aber dass auch aus dem Bösen, aus dem Schlechten, aus dem Negativen dann doch noch etwas Positives entstehen kann, dass dann doch noch etwas sich zum Guten wenden kann. Also ich denke, wir erleben als Gesellschaft, dass dann doch es viele Handlungen der Solidarität gibt, dass wir plötzlich feststellen, Berufe, an die wir vorher nie gedacht haben, Menschen in diesen Berufen sind wie wir jetzt sagen, systemrelevant. Ich glaube, es kommt darauf an, das ernst zu nehmen, also zu merken, dass Menschen gerade in den sozialen Berufen eine ganz wichtige Aufgabe haben und dass wir die gesellschaftlich in vielfältiger Weise stärker wertschätzen sollten. Das scheint mir eine ganz wichtige Aufgabe zu sein. Die Gefahr ist, dass man das ganz schnell wieder vergisst, dass man ganz schnell, wenn die Krise vorbei ist, die Menschen, die in den Supermärkten an der Kasse sitzen oder die Pflegekräfte oder Menschen im Gesundheitswesen ohnehin, dann wieder ganz schnell vergisst und zu seiner alten Routine zurückkehrt.
Zum Abschluss eine Frage zu Weihnachten, dem nächsten christlichen Großfest, ist ja gar nicht mehr so lange hin, jetzt mit der Erfahrung von Ostern. Welche Meditation bietet sich zum Thema Weihnachten an? Wird da auch Leiden im Mittelpunkt stehen?
Weihnachten ist ja weniger ein Fest des Leidens,
ja, sondern ja
nochmal viel stärker ein Fest der Hoffnung. Aber vielleicht steht die Menschwerdung also im Vordergrund, also die Tatsache, dass Gott sich dem Menschen so sehr zugewandt hat, dass er selbst auch Mensch geworden ist und dass wir im Menschen Jesus, dessen Geburt wir dann Weihnachten feiern, eben auch eine dem Menschen zugewandte Seite Gottes erfahren können.
Was sagt das Menschen, die nicht christlich sind, die nicht das Kreuz auf ihr eigenes Leben beziehen können oder wollen?
Also wir hatten einige Reaktionen auch von Lesern, die selbst, wie sie sagen, nicht glauben, die gesagt haben, sie haben zwar nicht alles teilen können oder nachvollziehen können, aber trotzdem etwas verstanden oder ihnen ist trotzdem etwas deutlich geworden in dieser Krise, in der wir sind. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das Christentum ja auch und die christlichen Erzählungen, also vom Kreuzweg, vom Leiden, vom Tod, von der Auferstehung Jesu, ja auch grundmenschliche Erzählungen sind und Hoffnungen ausdrücken und vielleicht auch eine Sehnsucht ausdrücken von Menschen, die vielleicht sagen, ich kann das nicht glauben oder ich kann nicht in der Haltung des Glaubens das nachempfinden, aber ich kann verstehen, welche Hoffnung das jemandem bringt, der daran glaubt. Also ein anderes Beispiel ist ja, wenn man an die Passionszeit denkt oder die Osterzeit, die Karwoche und die Osterzeit, wie voll die Kirchen und auch Konzertsäle sind, wenn die Passionen von Bach oder anderen Komponisten aufgeführt werden. Und das ist eigentlich nie nur ein irgendwie musikalisches Ereignis, sondern es geht irgendwie immer auch um etwas, was sich dann auf einer noch anderen Ebene abspielt. Und ich glaube, dass diese Kreuzwegmeditationen in einer ähnlichen Weise darauf hinweisen, in diesem Kreuzweg zeigt sich auch etwas sehr, sehr Menschliches, etwas, was zu tun hat mit der Bedingung unserer menschlichen Existenz. Und auch für denjenigen, der letztlich nicht glaubt, kann diese Erzählung vom Kreuz doch zu einem wichtigen Anstoß werden oder zu einer wichtigen Anregung, zu einer wichtigen Betrachtung. Wir lesen den Kreuzweg oft auch im Sinne so einer sehr verinnerlichten Frömmigkeit. Ich glaube, dass viele Stationen, zum Beispiel also Veronika, die das Schweißtuch reicht, oder Simon von Cyrene, der Jesus hilft, das Kreuz zu tragen, eben auch etwas sagen über die Notwendigkeit, dass wir Menschen uns einander erbarmen, dass wir barmherzig miteinander sind, dass wir solidarisch miteinander sind, dass wir nicht einfach gleichgültig dem Leid gegenüberstehen, dass wir nicht einfach zugucken und klatschen oder irgendwie dann noch die Mächtigen unterstützen, sondern dass wir sensibel werden dafür, was es bedeutet, dass Menschen leiden und dass wir es als Aufgabe sehen, dass das Leid nicht verherrlicht wird, sondern dass das Leid reduziert wird, dass das Leid vermindert wird, dass den Menschen, die unter schwersten Krankheiten leiden oder die unter den Umständen, in denen sie leben, leiden, dass denen eben auch ein Schweißtuch gereicht wird.
Eine Kreuzwegmeditation unter anderem mit Donald Pilatus Trump. Das Buch Auf dem Weg zum Kreuz ist im EOS Verlag in der Reihe Denkbares erschienen. Und das Gespräch mit Holger Zaborowski können Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter der Sendung Tag für Tag nachlesen und in der Audiothek auch nachhören. Und heute Abend gibt es, wenn Sie möchten, noch mehr aus der Rubrik Religion und Gesellschaft, nämlich Malerei zum Hören. Wir nehmen Sie mit in die Abgründe des Werks von Goya. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.